Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Ab heute gelten in der Europäischen Union neue Regeln für Verpackungen. Was für die Umwelt eine gute Sache sein soll, könnte das Leben für kleinere Internetshops aber schwerer machen. Wir berichten gleich. Wir setzen uns passend zum Thema Verpackungen in unserer Chemieserie mit der Frage von Recycling auseinander. Das soll in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Es gibt da aber ein paar praktische Probleme. Und uns beschäftigt die Debatte über eine Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung. Der Umweltminister scheint da jetzt Druck machen zu wollen. Was diese Gemeinschaftsaufgabe möglich machen würde und was dafür passieren müsste, darüber sprechen wir gleich. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Wir alle nutzen zu viel Plastik, produzieren zu viel Müll auf Kosten natürlicher Ressourcen. Die EU hat deshalb neue Regeln für Verpackungen auf den Weg gebracht, auch um diese teilweise weniger gesundheitsschädlich zu machen, etwa was Ewigkeitschemikalien angeht. Ab heute gelten diese neuen Regeln, aber sie haben durchaus auch eine Kehrseite, insbesondere für kleine Versandhändler. Annabel Brockhus mit den Details.
178 Kilo. So viel Verpackungsmüll fällt in der EU pro Person an. Zumindest im Jahr 2023. Das Ziel der EU ist also klar. Mehr recyceln und weniger Müll, betont die zuständige Umweltkommissarin Jessica Roswald. Heute tritt ein neues Verpackungsgesetz in Kraft, mit dem dieses Ziel schrittweise erreicht werden soll. Diese Regeln betreffen alle Verpackungsarten. Plastikfolien von Gurken, Pizzakartons, Glasflaschen für Essig oder Öl, Shampooflaschen, Versandtaschen, auch Füllmaterial aus Styropor. Ab heute gilt in Verpackungen erstmal ein neuer Grenzwert für PFAS. Diese Ewigkeitschemikalien können in der Umwelt nicht abgebaut werden, einige von ihnen gelten als krebserregend. Da PFAS aber fett- und wasserabweisend sind, werden sie in Lebensmittelverpackungen genutzt. Ab heute ist das nur noch begrenzt möglich. Andere Verpackungsregeln treten erst in den kommenden Jahren in Kraft. So soll 2029 ein Großteil der Flaschen und Dosen durch ein Pfandsystem wiederverwertet werden. Ein Jahr später, 2030, müssen alle Materialien recyclingfähig sein. Verpackungen so klein wie möglich. CDU und Grüne im Europäischen Parlament halten die Ziele für richtig.
Der Onlinehandel wächst rasant und damit natürlich auch die Müllberge, die durch die Verpackungen entstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Verpackungsverordnung das Ziel hat, diese riesen Müllberge zu senken. Und das stärkt dann auch die Recyclingindustrie.
Betont Anna Cavazzini, grüne Abgeordnete und Vorsitzende des Binnenmarktausschusses. Oliver Schenk, CDU-Umweltpolitiker, ergänzt:
Wenn wir mehr recyceltes Material einsetzen, sparen wir Rohstoffe und stärken den Gedanken einer echten Kreislaufwirtschaft.
Allerdings,
wir bekommen gerade von kleinen und mittleren Unternehmen Rückmeldungen, dass Registrierungspflichten, nationale Gebühren und unterschiedliche Vorgaben sehr schnell zu unverhältnismäßigem Aufwand führen können und im schlimmsten Fall eine ganze Reihe von Händlern den Verkauf in andere Länder einstellt.
Auch der Handelsverband Deutschland, HDE, spricht von vielen offenen Fragen und Unklarheiten. Denn mit der neuen Verpackungsverordnung ändern sich nicht nur Regeln, wie Verpackungen zusammengesetzt sein müssen, sondern auch die Zuständigkeiten, also wer in der Lieferkette dafür verantwortlich ist, die neuen Regeln einzuhalten. Und diese Zuständigkeiten seien nicht eindeutig, kritisiert der HDE. Außerdem bedeutet das viel Aufwand, so Stefanie Stadi, Referentin für Umweltpolitik.
Das bedeutet, man muss zum Beispiel über die ganzen Verpackungen die entsprechenden Daten vorliegen haben. Wie ist die Verpackung beschaffen? Wie ist sie zusammengesetzt? Und so weiter und so fort. Und das bringt dann am Ende den Rattenschwanz an Bürokratieaufwand mit sich, der für die Unternehmen dann schon ein Hindernis darstellt.
Gerade Kleinstunternehmen könnten das nicht stemmen. Die Europaabgeordneten Oliver Schenk und Anna Cavazzini sind sich dessen bewusst. Sie beobachten die Auswirkungen auf den Binnenmarkt und kleine Händler genau. Und auch die EU-Kommission will das Verpackungsgesetz ändern und kleine Händler von einigen Pflichten befreien. Einen entsprechenden Vorschlag hat sie dazu bereits im vergangenen Dezember gemacht. Der HDE fordert von der EU nun vor allem Klarheit, wie das Gesetz richtig umgesetzt werden soll. Stefanie Stadi:
Wenn wir nicht alle drei Wochen jetzt noch wieder neue FAQs bekommen, in denen noch wieder andere Auslegungen erfolgen, sondern dass die Unternehmen jetzt das, was sie jetzt monatelang vorbereitet haben, dass das jetzt umgesetzt werden kann, dass man das System jetzt zum Laufen bekommt.
Denn wenn es läuft, dann würden Unternehmen, Umwelt und Verbraucher davon profitieren.
Annabel Brockhus berichtete über die neuen EU-Verpackungsregeln. Verpackungsmüll bringt uns thematisch sehr gut zur nächsten Station unserer Serie über die Transformation der Chemieindustrie. Weil Plastikverpackungen dort ja ein großes Betätigungsfeld sind, womit die Chemieindustrie zur Vermüllung der Welt beiträgt und damit Profite macht. Es ginge anders, durch mehr Recycling. Dadurch könnte auch die Klimawirkung der Branche verbessert werden. Vivien Leue hat sich das mechanische Recycling in Deutschland für uns angesehen und erzählt uns jetzt, wo es da noch hakt.
Flaschen, Folien, Joghurtbecher. In dieser Müllsortieranlage werden Verpackungen aus dem gelben Sack nach Kunststoffarten getrennt. Anschließend werden sie gewaschen und geschreddert. Am Ende entsteht ein Kunststoffgranulat, der Rohstoff für neue Produkte. Deutschland hat in Europa eines der leistungsfähigsten Systeme, ausgemusterte Kunststoffe in neuen Produkten wiederzuverwerten. Trotzdem landet ein Großteil weiterhin in der Verbrennung. Laut der Conversio-Studie im Auftrag der Kunststoffindustrie wurden 2023 insgesamt 12,8 Millionen Tonnen Kunststoffe verarbeitet, etwa zu Verpackungen. Nur 15% davon waren Rezyklate, also wiederverwertete Kunststoffe. Der größte Teil bestand aus neu hergestelltem Plastik, meist aus Erdöl.
Die Primärkunststoffe werden eben weiterhin sehr stark genutzt und bevorzugt von der Industrie,
sagt Anna Röb, Expertin für Kunststoffrecycling beim Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, kurz BVSE.
Also aktuell muss man schon sagen, dass die Kunststoffrecyclingbranche unter massivem Druck steht.
Gründe seien hohe Energiekosten, Konkurrenz aus dem Ausland und eine zu geringe Nachfrage.
Weil Primärware einfach kostengünstiger ist.
Denn um Recycling-Kunststoff herzustellen, braucht es zusätzlichen Aufwand. Der Abfall muss gesammelt, sortiert, gewaschen, aufbereitet und immer wieder auf seine Qualität geprüft werden.
Recycling ist energieintensiv und je höher die Qualitäten, die hinten entstehen sollen, desto höher der Aufwand und desto höher auch die Kosten. Und diese Rezyklatpreise muss man eben auch bezahlen,
sagt Franziska Krüger vom Umweltbundesamt. Neuware ist bei niedrigen Ölpreisen häufig günstiger.
Dann zählt halt oft die Ökonomie und dann kauft man den preiswerteren neuen Kunststoff und eben nicht das teurere Rezyklat.
Die Folge sind Insolvenzen bei den Recyclern, besonders im Mittelstand, sagt Verbandsexpertin Anna Röb.
Gerade so zwischen 2023 und 2025 gingen in Europa eben sehr viele Recyclingkapazitäten verloren durch diese Themen.
Dabei entsteht ein Teufelskreis. Weil Neuware häufig billiger ist, bleibt Rezyklat liegen. Recyclingbetrieben fehlen dadurch Einnahmen, Anlagen schließen. Dadurch gehen Kapazitäten verloren, die später für die gesetzlichen Vorgaben gebraucht werden. Zugleich drängt die Zeit. Ab 2030 muss die Industrie aufgrund gesetzlicher Vorgaben deutlich mehr Rezyklat einsetzen. Die dafür benötigten Kapazitäten müssten schon heute aufgebaut und erhalten werden. Erste EU-Vorgaben gelten bereits für Einweggetränkeflaschen. Hier gilt für PET-Flaschen seit 2025 ein durchschnittlicher Rezyklatanteil von mindestens 25%. Ab 2030 sind für alle Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff 30% vorgeschrieben.
Und das ist natürlich ein Stoffstrom oder ein Kreislauf, der super funktioniert.
PET-Pfandflaschen werden in Deutschland getrennt gesammelt. Dadurch lassen sie sich vergleichsweise sortenrein erfassen, waschen und wiederverwerten. Die neue EU-Verpackungsordnung setzt ab 2030 an beiden Seiten an. Verpackungen müssen recyclinggerecht gestaltet sein. Zugleich gelten für zahlreiche Kunststoffverpackungen nach und nach steigende, verbindliche Mindestrezyklatanteile.
Und die gelten eben dann nicht nur für PET-Einweggetränkeflaschen, sondern auch für die Polyolefine. Also wir haben ja dann noch PP und HDPE und noch LDPE, die so im Verpackungsbereich am häufigsten eingesetzt werden.
Ob genügend hochwertiges Rezyklat verfügbar sein wird, ist jedoch offen.
Experten gehen davon aus, dass wir 2030 etwa eine Lücke haben von 300 bis 900.000 Tonnen, die fehlen. Das heißt, die Nachfrage größer ist als das Angebot.
Sagt Matthias Behlitz, Bereichsleiter Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz beim Verband der Chemischen Industrie. Franziska Krüger vom Umweltbundesamt sieht den Schlüssel bereits bei der Gestaltung der Produkte.
Um diese Quote, um diesen Rezyklateinsatz zu steigern, das Recycling insgesamt zu steigern, brauchen wir auf jeden Fall am Anfang der Kette Produkte, die auch recyclingfähig sind.
Die Produkte sollten möglichst nur aus einer Materialart bestehen und sich leicht in ihre Bestandteile zerlegen lassen.
Design for Recycling ist tatsächlich ein Schlüssel, wie wir das Recycling, Recyclingquoten noch weiter erhöhen können.
Erklärt VCI-Bereichsleiter Matthias Behlitz. Ein Beispiel dafür ist der Joghurtbecher aus ungefärbtem Kunststoff mit abziehbarer Papierbanderole, bei dessen Entwurf die Wiederverwertbarkeit von vornherein mitgedacht wurde.
Das Papier geht ins Papierrecycling, die Pappe, und der weiße Kunststoff kann sehr gut wieder recycelt werden, ohne dass da Farbpigmente drin sind.
Um solche Entwicklungen voranzutreiben, verweist der Entsorgerverband BVSE auf Frankreich. Dort werden Hersteller über gestaffelte Entgelte bzw. Prämien finanziell begünstigt, wenn sie recyclinggerechte Verpackungen herstellen und recycelten Kunststoff einsetzen. Ein vergleichbares Modell fordert die Recyclingbranche auch für Deutschland. Doch auch die richtige Mülltrennung bleibt entscheidend. Je sauberer und sortenreiner der gesammelte Kunststoff ist, desto hochwertiger kann das Rezyklat werden. Moderne Wasch- und Reinigungsverfahren können auch typische Gerüche deutlich reduzieren. Je stärker das Material jedoch vermischt oder verunreinigt ist, desto aufwendiger und teurer wird die Aufbereitung. Franziska Krüger vom Umweltbundesamt hofft auf mehr Verständnis beim Kauf von recycelten Verpackungen.
Man ist vielleicht die Farbe nicht ganz so leuchtend und schillernd, wie sie vorher war, aber muss es das sein? Kann Rezyklat nicht auch ein Qualitätsmerkmal sein?
Damit aus diesem Qualitätsmerkmal ein tragfähiger Markt wird, braucht es allerdings beides. Recyclinggerechte Produkte und Unternehmen, die Rezyklate auch tatsächlich einsetzen. Solange aber Neuware günstiger bleibt als Recycling-Kunststoff, fehlt vielen der wirtschaftliche Anreiz dazu.
Vivien Leue über das mechanische Recycling in Deutschland und alle weiteren Teile unserer Serie zur Transformation der Chemieindustrie, die finden Sie in der Deutschlandfunk-App im Podcast-Feed von Umwelt und Verbraucher. In dieser Woche wird es in Deutschland wieder extrem heiß, teilweise bis zu 37 Grad. Da denkt man jetzt nicht unbedingt an die Heizsaison im kommenden Winter. Die beginnt aber in nicht mal 2 Monaten. Und wer noch mit Gas heizt, der sollte jetzt genau hinschauen, denn die deutschen Gasspeicher, die sind derzeit ungewöhnlich schlecht gefüllt. Angela Göpfert.
Noch ist Hochsommer, doch am Gasmarkt geht es längst um die Frage, was im Winter passiert. Denn die deutschen Speicher sind derzeit nur zu rund 48% gefüllt, so wenig wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Rohstoffexperte Thomas Benedix von Union Investment rechnet damit, dass Deutschland mit nur etwa 70% Füllstand in den Winter starten könnte. Dann wird das Wetter umso wichtiger.
Wenn wir mit einem Lagerbestand von nur etwa 70% in den Winter gehen, dann sind wir deutlich anfälliger für einen kalten Winter.
Heißt, bei einem kalten Winter müssten schnell zusätzliche Mengen am Markt beschafft werden. Trotz der vergleichsweise leeren Speicher muss Deutschland allerdings noch keinen Gasmangel fürchten. Die Bundesnetzagentur gibt Entwarnung. Heute kann Deutschland deutlich mehr Flüssiggas ins Land holen als zu Beginn der Energiekrise.
Die aktuelle Lage ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem Jahr 2022. Jetzt sind wir darauf vorbereitet, viel Flüssiggas zu empfangen, auch über die verschiedenen Terminals, die es in der Nord- und Ostsee gibt.
Genau darin steckt allerdings ein neues Risiko. Europa ist stärker vom globalen LNG-Markt abhängig und dort bekommt das Gas, wer mehr dafür bezahlt. Asien bietet derzeit häufig höhere Preise. Norman Liebke, Rohstoffexperte der Commerzbank.
Die flexiblen Mengen, die werden umgeleitet und Asien zahlt eben deutlich mehr drauf. Wenn man das auf Euro je Megawattstunde umrechnet, zahlen die teilweise 4 Euro je Megawattstunde Gas eben obendrauf.
Dass solche Preisunterschiede die Lieferströme tatsächlich verändern, zeigen auch Daten der Internationalen Energieagentur. Und dann ist da noch der Mittlere Osten. Durch die Straße von Hormus liefen vor dem Iran-Krieg fast 20% des weltweiten LNG-Angebots. Die Lieferungen aus der Golfregion sind seitdem massiv eingebrochen.
Aber wir haben hier auch längerfristige Angebotsprobleme in Katar. Unter anderem LNG-Anlagen wurden Mitte März in Katar eben zerstört. 20% der langfristigen Produktionskapazität für 3 bis 5 Jahre fallen jetzt erstmal aus.
Für den Winter entscheidend ist deshalb, wie schnell die übrigen Lieferungen aus Katar wieder hochgefahren werden. Die IEA erwartet eine schrittweise Erholung bis ins 4. Quartal. Doch Benedix warnt.
Sollte das nicht der Fall sein, dann verknappt sich der gesamte Weltmarkt an Flüssiggas über den Winter. Und das ist das größte Risiko aus meiner Sicht.
Treffen dann noch ein kalter Winter und niedrige Speicherstände zusammen, kann es schnell teuer werden. Der europäische Gaspreis liegt derzeit bei knapp 60 Euro je Megawattstunde, deutlich über dem Niveau vor dem Irankrieg. Benedikt hält allerdings noch wesentlich höhere Preise für möglich.
Wir können uns schon vorstellen, dass in einem kälteren Winter der Erdgaspreis nochmal in Richtung 80 bis 100 Euro je Megawattstunde ansteigen könnte. Das wäre eine Verdreifachung im Vergleich zum Beginn dieses Jahres.
Von den Extrempreisen des Jahres 2022 wäre das aber noch weit entfernt. Damals kostete Gas zeitweise mehr als 300 Euro je Megawattstunde. Unterm Strich geht es im kommenden Winter wohl weniger um die Frage, ob genug Gas da ist, sondern zu welchem Preis.
Der Füllstand der deutschen Gasspeicher ist aktuell sehr niedrig. Angela Göpfert berichtete, was das für die Preise im Winter bedeuten könnte. Eine Alternative zum teuren Gas ist das Heizen mit Strom. Was immer verbreiteter ist, die Zahl der verkauften Wärmepumpen liegt inzwischen deutlich vor der Zahl neu verkaufter Gasheizungen. Aber dafür braucht es natürlich erneuerbaren Strom. Und eine Schlüsselfrage für die Energiewende sind Fachkräfte. Irgendwer muss die Anlagen installieren, warten und im Zweifelsfall auch reparieren. Also eine Zukunftsbranche, für die man Menschen aber auch begeistern muss. Ferle Selig war für uns beim Solarcamp for Future.
Emma und Alea halten den Bohrer fest in der Hand. Rechts und links werden die Holzbalken von den anderen festgehalten. Mit jeder Schraube steht das Dach etwas stabiler.
Wir haben so ein Rechteck aus Holzblöcken, sage ich mal, gebaut. Dann haben wir einen dicken Balken in die Mitte gebaut, von dem wir drei Holzstämme nach oben gesteckt haben. Und auf die haben wir dann unser Dach errichtet.
Die Basis für ihre Solarpaneele, wie Niklas erklärt. Die drei sind nur ein paar der vielen Schüler im Solarcamp.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was ich später machen möchte und wollte jetzt so möglichst viele Sachen mir angucken. Und vor allem in der Solarenergie oder generell der Thematik gibt es ja auch eine ziemlich große Zukunft.
Und da wir auch nächstes Jahr unser Praktikum in der Q1 machen müssen, dachten wir, nehmen wir das einfach mal mit.
Neben den Schülern sind auch Studierende, Auszubildende oder Erwachsene, die sich einfach mal weiterbilden wollen. Eine ziemlich gemischte Truppe. Für Organisator und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Hamm-Lippstadt, Jens Kneißl, ist das ein gutes Zeichen.
Im Grunde ist es so, wir haben eine riesige Aufgabe vor uns. Also die Energiewende wird nicht technisch scheitern. Also das kriegen wir alles in den Griff. Also wir haben die notwendige Technik seit Jahren vorliegen. Da geht immer sicherlich noch ein bisschen mehr was. Also was ist der nächste Batteriespeicher? Ist dann noch mal ein bisschen günstiger oder hat noch mehr Kapazität? Aber das ist gar nicht der Punkt, sondern wenn die Energiewende scheitert, dann einfach Fachkräftemangel.
Eine Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer prognostiziert, dass bis 2030 eine 500.000 Fachkräfte für den Ausbau der erneuerbaren Energien fehlen dürften. Und allgemein lassen die Fähigkeiten in den MINT-Fächern bei den Schülern in Deutschland nach.
Also wir machen viel Theorie in der Schule, ab und zu mal Experimente, aber auch nicht so oft. Und dann kann man sich auch nicht so gut vorstellen, wie das dann so wäre.
Ich denke, in der Schule ist das schwierig umzusetzen. Gerade wenn man so Klassen bis teilweise 30 Leuten hat. Ich glaube, hier sind ja teilweise nur 5 Leute am Arbeiten. Na, hier hat jeder Interesse. In der Schule haben die meisten einfach keine Lust.
In dem Solarcamp gibt es einen richtigen Deep Dive in die Praxis. Sie kriegen Sicherheitsunterweisungen und dürfen dann selbst ran. Als nächstes stehen die Dachziegel an.
Probier auf den Linien zu achten, was nicht so gut klappt. Hier oben. Andere Dachpfanne hochheben. Das ist eigentlich mein Job.
Selbst auf dem kleinen Übungsdach merken alle, wie viel Arbeit Dachdecken sein kann. Alles muss genau passen.
Also jetzt gerade haben wir die Schienen am Dach befestigt, damit jetzt gleich die Photovoltaikanlagen da drauf kommen können.
Die Teilnehmer wischen sich den Schweiß von der Stirn. Es ist warm. Trotzdem.
Also das Dachdecken ist schon cool. Und ich überlege auch dann beim Dachdecken ein Praktikum zu machen. Und ich glaube, ich bin auch mehr ein praktischer Mensch. Und ich glaube, das könnte einfach Spaß machen. Anstatt hinterher im Büro zu sitzen und sagen, ja, das und das. Ich weiß auch nicht.
Nach dem Solarcamp kriegen die Teilnehmer ein Zertifikat. Dann sind sie Assistenzkräfte und können in Unternehmen unter Aufsicht von Fachkräften zusammenarbeiten.
Aber einfach so zu sehen, dass es richtig viele Bereiche gibt, in die man sich überhaupt spezialisieren kann. Also ich meine, wir müssen ja nicht Dachdecker werden, sondern wir können ja auch richtig dann in die Physik gehen oder auch in die Chemie.
Ob eine Ausbildung oder ein Studiengang. Für die Organisatoren ist die Hauptsache, dass der Nachwuchs aufmerksam auf die Jobs wird. Und auch wenn die verlegten Solarpaneele am Ende nur eine Übung sind, ist es für viele der erste Schritt in eine neue Branche.
Ferle Selig berichtete. Derzeit werden aus mehreren Regionen in Deutschland kleinere Waldbrände gemeldet. Heute in Plauen in Sachsen, aber auch im hessischen Dörnigheim. Hitze und Trockenheit schaffen beste Waldbrandvoraussetzungen. Die Binnenschifffahrt bangt weiterhin um die Schiffbarkeit des Rheins. Die Folgen der Erderwärmung sind in diesem Sommer krass spürbar. Die Bundesregierung reagierte darauf bisher eher verhalten. Verkehrsminister Steffen Bilger, CDU, der sprach von Wetter, das man nicht ändern könnte. Der Landwirtschaftsminister Alois Rainer, CSU, erklärte, er könne keinen Regen machen. Nun ist Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider, SPD, aus dem Urlaub zurück. Er hat sich eben vor dem Bundeskanzleramt geäußert nach der Kabinettssitzung. Wir erreichen dort vor dem Kanzleramt unsere Korrespondentin Katharina Thoms. Katharina, was sagt denn jetzt der Umweltminister zur Situation?
Ja, er hat im Prinzip nochmal betont, was wir alle spüren, dass eben der Klimawandel hier jetzt wirklich spürbar ist, dass man das nicht mehr wegdiskutieren kann und dass Klimaschutz und Klimaanpassung zusammengehören und dass eben Klimaschutz und Klimaanpassung vor allem auch für die Wirtschaft von Vorteil sein kann, dass es eben kein Nachteil für die Wirtschaft ist, in Klimaschutz zu investieren. Mit Blick auf den Rhein und auf die Wasserstraßen hat er auch nochmal betont, wie wichtig es ist, da wieder zurückzukommen, mehr zu natürlichen Flüssen, dass es keine geraden Kanäle sind, sondern eben das Wasser in der Fläche gehalten werden kann. Nur so, sagt er auch, kann man was tun. Kurzfristig könne man nichts tun, denn es sei einfach kein Wasser da.
Im Moment hat ja, Stichwort Klimaanpassung, die Debatte über eine sogenannte Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung durchaus Fahrt aufgenommen. Was würde damit denn konkret eigentlich möglich werden?
Ja, im Moment ist es eben umständlich. Es gibt Förderprogramme des Bundes, des Bundesumweltministeriums, wie man sowas fördern kann. Hitzeschutz auch, natürlichen Klimaschutz. Aber tatsächlich sind da in vielen Punkten eben dem Bund die Hände gebunden, weil es eine Aufgabe ist der Länder und der Städte und Gemeinden. Der Bundesrechnungshof hat das auch immer wieder angemahnt und hat da eben Sachen auch wieder zurückgerufen. Und da ist jetzt eben die Idee zu sagen, das ziehen wir an uns. Wir machen Klimaanpassung zu einer Gemeinschaftsaufgabe und können dann dadurch eben auch Dinge, Vorhaben finanzieren und sicherstellen und eben auch verbindliche Vorgaben machen, an die sich dann eben Städte, Gemeinden, Bundesländer auch halten müssen, sodass es eben nicht wie im Moment doch ein ziemlicher Flickenteppich ist, wenn man auf Deutschland guckt.
Katharina, ich sag's einmal dazu, wir haben eine etwas lange Leitung zum Kanzleramt, ein bisschen Verzögerung drin, was hoffentlich nicht symbolisch ist. Mich würde aber interessieren, wie Umweltminister Carsten Schneider sich denn zur Gemeinschaftsaufgabe heute positioniert hat.
Ja, genau. Also er fordert explizit diese Gemeinschaftsaufgabe, hat das heute auch im Kabinett angesprochen. Viel Rückmeldung hat es da wohl aber nicht gegeben. Auch auf Nachfrage hat er sich da sehr einsilbig geäußert, was der Koalitionspartner dazu sagt. Denn er braucht ja den Koalitionspartner und noch darüber hinaus auch die Opposition, um diesen Hitzeschutz und die Klimaanpassung zur Gemeinschaftsaufgabe zu machen. Dafür muss man das Grundgesetz ändern. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Man braucht auch die Bundesländer an seiner Seite. Und das ist noch ein ganz schönes Stück Arbeit, vor dem dann eben auch Bundesumweltminister Schneider hier steht.
Welche Realisierungschancen hätte so ein Projekt dann aus deiner Sicht?
Also, wie gesagt, der Koalitionspartner hat ja in all seinen öffentlichen Äußerungen bisher eher sich zurückhaltend gezeigt, hat dieses Thema eigentlich gar nicht angesprochen, sondern immer nur über kurzfristige Dinge gesprochen, wenn es darum geht, jetzt mit der Situation im Hitze und dem Niedrigwasser klarzukommen. Auf der anderen Seite hat sich Grünchef Felix Banaschak geäußert, eben die Opposition braucht man ja dazu auch, und da war das auch eher ein zurückhaltende Äußerung. Er hat gesagt, ja, Hitzeschutz als Gemeinschaftsaufgabe, das könne er sich als eine Option vorstellen, aber das klang jetzt eher nicht so wahnsinnig überzeugt. Und ja, man braucht ja auch, also Carsten Schneider braucht auch seine eigene Partei, vor allem den Finanzminister Lars Klingbeil an seiner Seite, denn dann würde ja eben auch es bedeuten, dass der Bund finanzieren muss, dass er mehr Geld geben muss für Klimaanpassung. Und da hat Carsten Schneider gesagt, ja, er hat da die SPD schon auf seiner Seite und hat auch schon mit Lars Klingbeil gesprochen, wird das weiterhin tun. Und man will in 2 Wochen bei der Kabinettsklausur in Neu-Hardenberg der Bundesregierung, da hat er gesagt, will er das Thema ganz groß auf die Tagesordnung setzen und dann eben auch darüber sprechen. Es ist also eine ganze Menge noch, die er da vor sich hat.
Katharina Thoms war das mit Einzelheiten zur Klimaanpassung in Deutschland und der Frage, ob es eine Gemeinschaftsaufgabe dafür geben könnte. Vielen Dank. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.